Es ist ein grauer Nachmittag, Mitte der 1990er Jahre in Wien. Die Stadt rauscht, die Straßenbahn quietscht um die Kurve, unten auf der Gasse bellt ein Hund. Oben, in einer kleinen Wohnung, in einem älteren Haus, ist es still.
Ein Mann sitzt am Küchentisch. Er ist über 70, das Gesicht fahl, die Hände leicht zitternd. Vor ihm steht eine Tasse Kaffee, der Löffel steckt noch drin. Ihm gegenüber eine Frau, um die 60, mittelgroß, blondes, sorgfältig frisiertes Haar, ein unauffälliger Blazer, die Figur leicht rundlich, das Gesicht weich, fast freundlich.
Sie heißt Elfriede, aber für ihn ist sie einfach die Elfi. Die Frau, die ihm im Alltag hilft, die einkauft, die zur Apotheke geht, die bei Bankwegen begleitet. Sie wirkt wie jemand, der sein Leben ein bisschen leichter macht.
Sie rührt Zucker in seinen Kaffee, dreht sich mit der Tasse zu ihm um. Ihre Bewegungen sind ruhig, kontrolliert, ohne Zögern. Sie stellt ihm die Tasse direkt vor die Hände. Na, trinken Sie, dann geht's Ihnen gleich besser, sagt sie leise.
Er lächelt dankbar, hebt die Tasse, nimmt einen Schluck. Der Kaffee ist etwas bitterer als sonst, aber er sagt nichts. Er will nicht undankbar wirken. Er nimmt den zweiten Schluck. Während er trinkt, bleibt sie stehen, schaut ihn an, als würde sie auf etwas warten, das nur sie kennt.
Nach ein paar Minuten merkt er, wie seine Hände schwer werden. Die Finger gehorchen ihm nicht mehr richtig. Der Blick verschwimmt. Er will noch etwas sagen, kommt aber nicht mehr gut auf Worte. Seine Knie geben nach, der Stuhl rutscht ein Stück weg, die Küche dreht sich.
Sie tritt näher, legt ihm scheinbar fürsorglich die Hand auf die Schulter. Ruht sich ein bisschen aus, flüstert sie, aber ihre Augen bleiben kalt. Sie sieht, wie sein Körper nicht mehr mitmacht, wie der Atem flacher wird. Sie weiß, dass das kein normaler Schwächeanfall ist.
Auf der Arbeitsplatte neben dem Herd steht eine kleine Flasche, die sie vorher nicht hier hatte. Ein medizinischer Aufkleber, eine Dossierhilfe, äußerlich nichts, was auffallen würde. Was wirklich drin ist, weiß nur sie. Und damit hallo zu Mord in Short, eurem True Crime Turbo. Ich bin Manja.
Und ich bin Jan. Eine Autostunde von Wien entfernt in Rossatzbach, einer kleinen Dorfgemeinde wenige Monate später, spielt sich eine fast identische Szene ab. Wieder ein älterer Mann, wieder eine Wohnung, wieder dieselbe Frau. Diesmal ist es kein Kaffee, sondern ein Glas Likör nach dem Essen.
Elfi gießt den Schnaps in zwei Gläser, dreht sich so, dass Alois P. nicht sehen kann, wie sie zusätzlich noch eine Substanz hinzurührt. Sie schwenkt das Glas, als würde sie das Bouquet prüfen, dann setzt sie sich zu ihm. Auf die Gesundheit, sagt sie und sie stoßen an.
Er trinkt, sie nippt nur. Sie sieht zu, wie der Alkohol seine Wirkung entfaltet und wie sich die Wirkung mit dem mischt, was sie beigemengt hat. Er lacht noch kurz über eine Anekdote aus der Vergangenheit. Dann setzt der Husten ein, die Übelkeit, der Schwindel. Er greift sich an die Brust, die Augen sind geweitet.
Sie bleibt ruhig, stellt ihr Glas weg, geht um den Tisch herum, legt ihm die Hand in den Nacken, als würde sie ihn stützen. In Wirklichkeit drückt sie ihn nur tiefer in den Stuhl, bis er nachgibt. Elfi öffnet die Fenster, dreht die Heizung ab. Es wird kalt in der Wohnung des Mannes und am nächsten Tag ist er tot.
Zwei Männer, zwei Wohnungen, zwei scheinbar natürliche Todesfälle. Eine Frau, die beide Male dabei ist und niemand ahnt, dass hier in Wahrheit eine Serie läuft. Heute sprechen wir über Elfriede Blauensteiner, die Frau, die in Österreich als schwarze Witwe bekannt wurde. Eine Frau, die ältere Männer nicht mit Waffengewalt getötet hat, sondern mit etwas, das viel heimtückischer ist, Vertrauen und Gift.
Das ist kein klassischer Serienmörderfall mit Blutbad und Verfolgungsjagd. Hier passiert alles im Halbdunkel der Normalität. Eine Tasse Kaffee, ein Glas Schnaps, ein bisschen Smalltalk und dann geht das Licht aus.
Und genau das macht Elfriede Blauensteiner so unheimlich. Sie wirkt nicht wie eine Killerin. Kein auffälliges Auftreten, keine sichtbare Brutalität. Im Gegenteil. Sie inszeniert sich als Hilfe, als Stütze, als jemand, der einsame, ältere Männer im Alltag begleitet. Und in dieser Rolle wird sie zur Gefahr.
Sie schaltet Anzeigen, fischt reiche Witwe raus, spielt die Fürsorgerin, erschleicht sich die Vollmacht und lässt sich ins Testament eintragen. Und wenn alles steht, kommt Eugoglucon zum Einsatz.
Ein Mittel, das zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 eingesetzt wird, indem es die Insulinfreisetzung in der Bauchspeicheldrüse anregt, aber bei Überdosierung zum vorzeitigen Tod führen kann.
Das, was Elfriede, also die Elfi, macht, passiert also nicht zufällig. Es hat System.
Genau, Manja. Blauensteiner ist eine Serienmörderin, die einkaufen geht, Medikamente besorgt und während sie den einen Mann vergiftet, plant sie bereits die nächste Tat. Aber lass uns auf die Person schauen. Wer ist Elfriede Blauensteiner?
Elfriede Blauensteiner kommt 1931 in Wien zur Welt. In einer Zeit, in der Österreich politisch und gesellschaftlich im Umbruch ist. Der Krieg steht bevor und danach die Notjahre. Ihre frühen Lebensjahre sind alles andere als behütet. Es ist ein Aufwachsen mit Mangel, Angst und der Erfahrung, dass man sich irgendwie durchschlagen muss.
Über ihre Kindheit gibt es kein komplettes Material, aber Beschreibungen aus ihrem Umfeld zeigen sie als Frau, die früh gelernt hat, sich Vorteile zu verschaffen. Sie heiratet, lebt ein scheinbar bürgerliches Leben, hat Kontakte, bewegt sich in einem Milieu, in dem man sich kennt. Sie wirkt nach außen unauffällig. Eine Wiener Frau, eher bodenständig als glamourös, aber mit einem sehr klaren Blick dafür, wo es etwas zu holen gibt.
Und genau da setzt ihre spätere Karriere an. Genau zu dem Zeitpunkt, als sie zum zweiten Mal heiratet. Ihr Mann Rudolf Blauensteiner ist vermögend und stirbt 1992 ganz plötzlich. Er hinterlässt ihr alles. Sie ist damals 61 Jahre alt. Später wird sie gestehen, ihren Mann getötet zu haben.
Sie sucht sich immer wieder bewusst Männer, die an einem Punkt in ihrem Leben sind, an dem sie Hilfe brauchen. Oft verwitwet, oft krank, oft allein. Männer, die froh sind, wenn jemand da ist, der einkauft, kocht, mit zum Arzt geht, vielleicht auch mit zur Bank. Blauensteiner verkauft Nähe und kassiert dafür am Ende den höchsten Preis.
Ihr Vorgehen ist nicht spontan, sondern strukturiert. Sie lernt einen Mann kennen, meistens über Bekannte, Veranstaltungen, das Umfeld von Senioren und schaltet Anzeigen wie »Suche einsamen Mann, der sich nach einer häuslichen Witwe, 62, 1,66 Meter sehnt.«
Sie baut Vertrauen auf, ist freundlich, verlässlich und präsent. Bald ist sie die Person, die weiß, wo die Medikamente stehen, wo die Kontoauszüge liegen und wo das Testament verwahrt ist. Dann kommt die nächste Stufe. Sie redet mit. Bei finanziellen Entscheidungen, bei Vollmachten, bei Unterschriften. Nach und nach sorgt sie dafür, dass sie Zugriff bekommt. Auf Konten, auf Versicherungen und auf Eigentum. Und irgendwann steht sie in Testamenten und Schenkungsverträgen, wo vorher andere Namen standen.
Wenn die wirtschaftliche Seite geklärt ist, wenn klar ist, dass sie im Falle eines Todes profitiert, scheint für sie der Moment zu kommen, an dem sie zum Gift greift. Keine dramatische Überdosis auf einmal, sondern eher dosiert. Ein bisschen hier, ein bisschen da, so dass sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Auf eine Weise, die bei alten, kranken Männern nicht sofort auffällt.
Und genau da wird aus Pflege Mord, wenn man weiß, dass jemand Herzprobleme hat, Diabetes, ein schwaches Immunsystem, dann kann man schon mit kleinen Mengen Gift viel ausrichten. Euglucon, für Diabetiker ist es normal, aber überdosiert verursacht es Herzstillstand.
Sie mischt es in Kaffee, Suppe, Likör und gibt manchmal das Antidepressivum Anafranil dazu, damit es schneller wirkt. Dann ruft sie gerade noch rechtzeitig den Notarzt. Die Opfer sterben häufig im Spital und Blauensteiner erbt.
Lange wirken die Tode ihrer Opfer wie tragische, aber nicht ungewöhnliche Ereignisse. Ältere Männer mit Vorerkrankungen, alleinlebend, teilweise schon angeschlagen. Dass sie sterben, fällt zunächst niemandem als verdächtig auf. Erst als sich Fälle häufen, in denen diese Frau am Krankenbett sitzt, in den Akten als Vertraute auftaucht und gleichzeitig als Begünstigte im Testament, werden Ermittler hellhörig.
Es geht um Kontobewegungen, um schnell geänderte Vollmachten kurz vor dem Tod, um Angehörige, die sich wundern, warum plötzlich die Elfriede alles erbt, wie sich auch 1995 nach dem Tod von Alois P. dessen Wahlneffe verwundert. Was ist mit dem Erbe? Und wohin sind die Sparbücher verschwunden?
Auch die Einwohner der kleinen Gemeinde Rossatzbach wundern sich über das Ableben von Alois P., der, bevor Elfi in sein Leben trat, noch ganz rüstig wirkte. Die Ermittlungen kommen ins Rollen. Die niederösterreichischen Kriminalisten lassen Exhumierungen anordnen. Es werden toxikologische Gutachten erstellt. Vieles ist schwer, weil die Leichen älter sind, weil Giftstoffe abgebaut werden. Aber in einigen Fällen lassen sich Hinweise auf toxische Substanzen finden, die zu den von ihr genutzten Medikamenten passen.
Die Rekonstruktion ist mühsam. Und dennoch, durch die Untersuchungen und Gutachten des Wiener Gerichtsmediziners Christian Reiter kann Elfriede Blauensteiner überführt werden. Alles ergibt nun ein Bild. Eine Frau, die systematisch an das Geld von Männern kommt, sie in ihr Leben zieht, sie an sich bindet und dann unter Umständen sterben lässt, wenn für sie der optimale Zeitpunkt gekommen ist. Das reicht für Anklagen. Und so wird Elfriede Blauensteiner 1996 in ihrer Wiener Wohnung verhaftet.
Im Gerichtssaal sitzt Elfriede Blauensteiner nicht wie ein Monster aus einem Horrorfilm. Sie wirkt eher wie eine resolute ältere Dame, die sich nicht gern etwas sagen lässt. Keine wilden Ausraster, eher eine Mischung aus Trotz und Kühle.
Die Anklage zeichnet das Bild einer Frau, die mit Vorsatz gehandelt hat. Keine Kurzschlussreaktion, keine Affekttat, sondern ein Plan. Ein immer wieder ähnliches Drehbuch. Kennenlernen, helfen, Geld regeln, vergiften. Die Tatsache, dass sie mehrfach profitiert hat, wird zum roten Faden.
Sie selbst stellt sich deutlich anders dar. Sie sieht sich als missverstanden, als Opfer von Medien und Justiz, als Frau, die nur helfen wollte und plötzlich für Todesfälle verantwortlich gemacht wird, die auch so eingetreten wären. Sie streitet die Tathandlungen ab oder relativiert sie, wo sie kann.
Doch am Ende überzeugen die Indizien, die finanziellen Vorteile, die medizinischen Ergebnisse, die Zeugenaussagen. Sie wird am 7. März 1997 zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Juli 2000 bringt die Staatsanwaltschaft Wien zudem eine zweite Mordanklage an zwei weiteren Personen ein.
Der Wiener Prozess endet am 20. April 2001 mit zwei klaren Schuldsprüchen. Laut Urteil hatte die von den Medien als schwarze Witwe bezeichnete Blauensteiner ihre Opfer mit dem blutzuckersenkenden Medikament Euglucon bzw. dem Antidepressivum Anafranil vergiftet. Insgesamt werden ihr 6 Morde vorgeworfen, aber nur bei 3 Morden konnte die Vergiftung noch nachgewiesen werden.
Blauensteiner stirbt am 15. November 2003 im Krankenhaus Neunkirchen an den Folgen eines Gehirntumors. Und das Etikett »Schwarze Witwe« ist damit endgültig zementiert. Eine österreichische Serienmörderin, die nicht mit der Waffe tötet, sondern heimtückisch, schleichend mit Gift.
Sie war der Prototyp für Giftmörderin, wirkte wie die nette Dame von nebenan, die nach außen hin eine karitative Ader hat, in Wahrheit aber unfassbar habgierig ist. Blauensteiner sei es gelungen, ihre Opfer in kurzer Zeit in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Sie habe diese dann rigoros ausgebeutet.
Nach dem schrittweise Töten sei eine rasche neue Opferwahl symptomatisch für die Witwe gewesen, so fasste es die sachverständige Psychiaterin des Gerichts zusammen. Solche Tötungshandlungen sind Abbildungen des weiblichen Sadismus und bilden ein Gegenstück zum besonders schweren Narzissmus des männlichen Serienkillers.
Dass sie als schwarze Witwe bekannt wird, hat natürlich auch mit ihrer Art zu töten zu tun. Die Bezeichnung stammt aus der Tierwelt. Die schwarze Witwe ist eine Spinne, bei der das Weibchen nach der Paarung das Männchen tötet. Übertragen auf Blauensteiner heißt das, sie bindet Männer an sich und am Ende überlebt nur sie.
Die schwarze Witwe zwingt uns darüber nachzudenken, wie wir Vertrauen verteilen. Vor allem, wenn es um Menschen geht, die besonders verletzlich sind. Kranke, Alte, Einsame. Der Fall zeigt, wie wichtig Kontrolle ist. Bei Vollmachten, bei Medikamenten, bei finanziellen Entscheidungen. Nicht, weil wir jedem misstrauen sollen, sondern weil Macht ohne Kontrolle in den falschen Händen tödlich sein kann.
Sie ist damit eine der wenigen bekannten Serienmörderinnen im deutschsprachigen Raum und ein Beispiel dafür, dass Serienmord nicht immer laut, blutig und männlich daherkommt. Manchmal ist die Täterin eine ältere Frau mit Einkaufstasche und höflichem Lächeln.
Und vielleicht ist das die beunruhigendste Erkenntnis aus diesem Fall. Das Böse hat kein festes Kostüm. Es kann auch aussehen wie eine Elfi, die dir Kaffee kocht und sagt, na, jetzt geht's Ihnen gleich besser.
Damit sind wir am Ende dieser Mord in Short-Folge angekommen.
Passt auf euch und eure Lieben auf, gerade dann, wenn jemand nur helfen will und plötzlich überall seine Finger im Spiel hat.
Bis nächste Woche. Tschüss.